NDR Info. Echo des Tages.
Sie hören das Echo des Tages, am Mikrofon ist Tim Krohn. Guten Abend. Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland geht deutlich zurück. Innenminister de Maizière hat dazu heute die neuen Zahlen vorgelegt. Wie genau diese Zahlen aussehen und vor allem, wie man sie bewerten kann, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich hier im Echo des Tages. Dann noch mit einem Kommentar zum Thema. Wir berichten in dieser halben Stunde aber auch über den möglichen Exit vom Brexit. Außerdem bei uns im Programm unter anderem Europas Maßnahmen gegen den Plastikmüll und der Schulbusunfall in der Nähe von Mannheim. Und über all diesen Echo-Themen schwebt dann auch noch das Unwort des Jahres. Alternative Fakten. Die gibt es aber erst am Ende dieser halben Stunde. Zunächst gucken wir aber live nach Düsseldorf, denn dort sitzt in diesen Minuten SPD-Chef Martin Schulz zusammen mit den Parteitagsdelegierten der SPD aus dem Rheinland. Ein ziemlich unangenehmer Termin für den SPD-Vorsitzenden, denn gestern bei einer ähnlichen Veranstaltung in Dortmund war es Schulz ja nach allem, was man danach so hörte, nicht wirklich gelungen, die Genossen von den anstehenden Koalitionsverhandlungen für eine Neuauflage der Großen Koalition in Berlin zu überzeugen. Die Zweifel bleiben. Wenn sich nun der mächtige Landesverband in Nordrhein-Westfalen auf dem anstehenden Parteitag der SPD querstellen sollte, na, dann stünde Schulz nun wirklich vor einem Scherbenhaufen. Wir sind jetzt live verbunden mit Moritz Börner in Düsseldorf. Herr Börner, wie war denn der Empfang für Schulz und die anderen?
Ich glaube, er hätte sich einen etwas wärmeren Empfang hier gerade eben gewünscht. Hier vor einem Hotel in der Düsseldorfer Innenstadt haben sich rund 40 Jusos versammelt. Die stehen hier am Eingang und haben Schilder, auf denen No GroKo steht oder wer die Basis nicht ehrt, ist des Regierens nicht wert. Ein paar Leute haben auch eine Trommel dabei, mit der hier Stimmung gemacht wird. Also die sind gegen die Große Koalition und teilen das auch ganz klar mit. Unter anderem haben die eben Angst, dass die Partei bei der nächsten Wahl noch schlechter abschneidet als jetzt schon. Aber auch, weil sie finden, dass das Sondierungspapier nicht die Handschrift der SPD trägt. Martin Schulz hat gesagt, er begrüßt einerseits diese Proteste, eben davon lebt auch eine Partei, die Auseinandersetzung ist wichtig, aber er will ja heute dann eben Überzeugungsarbeit leisten, um zu erreichen, dass die Delegierten am Wochenende für die Koalitionsverhandlung stimmen.
Mit welchen Gesichtern gehen denn die Delegierten in diese Gespräche? Eher ratlos oder entschlossen?
Also sie wirkten erstmal schon etwas überrascht. Das ist ja auch nicht gerade alltäglich, dass die Mitglieder der Jusos gegen ihre eigene Parteispitze demonstrieren. Es gab ja auch vereinzelt Diskussionen zwischen den Delegierten und den Jusos. Ja, und es hat sich gezeigt, dass auch bei den Delegierten die Meinungen stark auseinandergehen. Die einen sind für die anderen gegen die Große Koalition. Und manche, hatte ich den Eindruck, sind schon klar, die haben sich schon entschieden. Andere müssen sich noch entscheiden. Und das sind wahrscheinlich die, die Martin Schulz dann heute hier überzeugen will.
Schulz hat uns nicht wirklich überzeugt. Das hatten wir ja gestern aus dem Unterbezirk in Dortmund immer wieder gehört. Das war ja fast zur gleichen Zeit. In welche Richtung tendieren denn jetzt die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen? Also tippen Sie da eher auf ein Ja oder auf ein Nein am Ende?
Also der nordrhein-westfälische Landesverband ist ja deutschlandweit der größte mit 144 Delegierten. Das heißt, Martin Schulz braucht diese Stimmen, um die Koalitionsverhandlungen führen zu können. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht entschieden. Ich spreche immer wieder mit SPD-Mitgliedern, die sagen, sie sind dafür, die anderen dagegen. Das ist also knapp. Und was man allerdings bei allem bedenken muss, die Delegierten zu überzeugen, das ist ja das eine. Die entscheiden dann am Wochenende beim Sonderparteitag, ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen. Dazu kommt dann aber, dass auch noch über den Koalitionsvertrag abgestimmt werden muss. Die Parteibasis wird da befragt. Und das wird dann, sobald es einen Koalitionsvertrag gibt, der Fall sein. Und da ist gut möglich, dass Martin Schulz da noch mal einiges an Überzeugungsarbeit leisten muss. Also ich glaube, insgesamt, bis eine Koalition steht, das ist wirklich noch ein langer, langer Weg.
Trillerpfeifen, Plakate und ganz sicher heute Abend harte Diskussionen bei der SPD. Informationen und Hintergründe waren das live aus Düsseldorf von Moritz Börner. Vielen Dank. Sie hören das Echo des Tages hier auf NDR Info und WDR 5. Die Zahl der Einwohner in Deutschland, die wächst schon zum fünften Mal in Folge. Nach den neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes liegt sie jetzt bei 82,5 Millionen Menschen. Der Grund dafür ist eine leicht steigende Geburtenrate, aber eben auch die Zuwanderung. Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland, die ist allerdings spürbar zurückgegangen. Im vergangenen Jahr waren es 186.000. Das entspricht nur noch einem Fünftel der Rekordzahlen aus dem Jahr 2015. Andrea Müller berichtet aus Berlin.
Der Bundesinnenminister ist zufrieden. Das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, hat aufgeholt. Obwohl 2017 rund 186.000 Flüchtlinge neu nach Deutschland kamen, konnte auch der Aktenberg der Altanträge abgebaut werden. 68.000 sind noch übrig.
In der Krise ist es gelungen, erfolgreich umzusteuern. und auf die wirklich historische Herausforderung für unser Land erfolgreich zu reagieren. Durch Personalaufstockung in einem für eine Behörde in Deutschland nie gekannten Ausmaß und durch organisatorische Veränderungen wurden die Bearbeitungskapazitäten erheblich gesteigert.
Das BAMF sei auch schneller geworden, berichtet BAMF-Chefin Jutta Kort. Für die aktuellen Asylverfahren brauchen die Mitarbeiter im Schnitt 2 Monate. Und das, beteuert Kort, gehe nicht zulasten der Qualität. Meldungen, die Klagen gegen Asylentscheidungen, seien in 44% der Fälle erfolgreich, weist Jutta Kort zurück.
Das trifft nicht zu.
Ja, sagt Kort, mit den Asylfällen sei auch die Zahl der Klagen gestiegen, aber die Erfolgsquote sei gering. Die BAMF-Chefin geht in ihrer Rechnung von allen Klagen aus, also auch von denen, über die am Ende gar nicht entschieden wurde.
Wenn Klagen zurückgenommen werden, wenn Verfahren von Seiten der Antragsteller nicht mehr weiter betrieben werden, weil zum Beispiel Ausreisen sind, Rückreisen ins Heimatland, Weiterreisen in andere Verfahren, betrachtet man diese Grundgesamtheit von Klagen, Entscheidungen vor Gericht, obsiegen wir in 32% der Fälle, in 23% der Fälle obsiegen wir nicht. Ja.
Die Kritik von Flüchtlingsorganisationen an der Qualität der Arbeit lässt auch der Innenminister nicht gelten. Im BAMF seien entscheidende Weichen gestellt worden, auch wenn es darum geht, die Identität von Flüchtlingen zu klären. Die Spracherkennungstests etwa seien einmalig in Europa. Auch bei der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden habe sich viel getan, sagt Bundesinnenminister de Maizière.
Wir haben auch im letzten Jahr eingeführt das Asylkonsultationsverfahren. Das bedeutet, dass bei der Erstregistrierung die entsprechenden Daten an die Sicherheitsbehörden weitergegeben werden, sodass sicherheitsmäßige Bedenken sofort in das Asylverfahren einfließen können. Auch das ist ein großer Erfolg für die Sicherheit in Deutschland.
De Maizière verspricht für dieses Jahr eine Qualitätsoffensive. Die Krise sei überwunden, sagt der CDU-Minister. Die Integration der Flüchtlinge aber bleibe eine Herausforderung.
Andrea Müller war das in Berlin. Ja, die Krise sei überwunden, so hat es Innenminister De Maizière eben ja formuliert. Beim BAMF seien die entscheidenden Weichen für die Zukunft gestellt worden. Ist also nun alles auf einem wie auch immer gearteten guten Weg? Hören Sie dazu einen Kommentar von Anja Günther.
Die geschäftsführende schwarz-rote Bundesregierung hat, und das war genau so gewollt, alle sich bietenden Möglichkeiten genutzt, um die Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen. Auch die SPD übrigens, die sich jetzt über den Migrationspassus im gemeinsamen Sondierungspapier von Union und SPD aufregt. In der Großen Koalition aber haben die Sozialdemokraten in den vergangenen 4 Jahren zu vielen Steuerungsmaßnahmen Ja gesagt. Es gibt Binnengrenzkontrollen, weil die deutsch-österreichische Grenze ein Schwerpunkt illegaler Migration ist. Flüchtlinge, die einen vorübergehenden Schutzstatus haben, dürfen ihre Familien nicht nach Deutschland nachholen. Die Asylentscheidungskriterien sind verschärft worden. Knapp 187.000 Flüchtlinge kamen im vergangenen Jahr nach Deutschland. Fazit des geschäftsführenden Bundesinnenministers Thomas de Maizière von der CDU: Die extrem hohen Flüchtlingszahlen sind überwunden. Den potenziellen neuen Koalitionspartnern Union und SPD, die ja die alten wären, spielt der aktuelle Zuwanderungstrend durchaus in die Hände. Im Sondierungspapier steht ein Obergrenzenkorridor von 180.000 bis 220.000 Flüchtlingen, die pro Jahr nach Deutschland kommen sollen. Eine Idee der Union, die sich jetzt sagen wird, passt doch prima. Aber auch die SPD, die sich damit schwer tut, könnte allen Kritikern zurufen: Wenn wir Ja sagen zur Maximalzahl 220.000, ist das doch kein Problem. Es kommen ja ohnehin nicht so viele. Und selbst wenn mehr kommen sollten, es lohnt immer wieder darauf hinzuweisen, dass Deutschland bestimmte Personengruppen gar nicht abweisen darf. Menschen, die auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention nach Deutschland kommen, Menschen, die in ihrer Heimat politisch verfolgt werden und laut deutschem Grundgesetz Asylrecht genießen. Grundsätzlich aber ist es sinnvoll, Migration klar zu steuern, um bei der Integration nicht überfordert zu sein. Und dafür zu sorgen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, über Asylanträge endlich in angemessener Zeit entscheiden kann, damit die Betroffenen schnell Klarheit haben. Nicht zuletzt gilt es, die Behörde personell und technisch so auszustatten, dass Asylentscheidungen solide getroffen werden können und auch vor Gericht Bestand haben. Die vielen erfolgreichen Klagen abgelehnter Asylbewerber sind ein Alarmsignal, dass das BAMF unter hohem Bearbeitungsdruck zu oft improvisieren muss. Die für 2018 angekündigte Qualitätsoffensive des Bundesamtes sollte also besser mehr sein als nur eine Beruhigungspille.
Anja Günther kommentierte. Es gibt eine Steuer in Deutschland, die betrifft so ziemlich jeden. Als Hausbesitzer sowieso, aber indirekt eben auch als Mieter. Die Grundsteuer, die auf Häuser und Eigentumswohnungen und Grundstücke erhoben wird. Entweder muss man die halt direkt selber zahlen oder eben anteilig und umgerechnet auf die monatliche Miete. Gut möglich, dass diese Grundsteuer bald aber vollkommen neu und anders berechnet werden muss als bisher. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich seit heute mit entsprechenden Klagen. Und die haben durchaus Aussicht auf Erfolg. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
Obwohl die Grundsteuer kompliziert und seit langem umstritten ist, war die mündliche Verhandlung beim Verfassungsgericht schon am frühen Nachmittag zu Ende. Für Hans-Joachim Lehmann, einen der Kläger, ein gutes Zeichen.
Na, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht war in der Position viel klarer und schärfer, als man eigentlich annehmen konnte. Alle Stellungnahmen vom Bundesverfassungsgericht haben eigentlich deutlich gemacht, es ist einfach verfassungswidrig, es geht so nicht mehr. Und besser konnte es eigentlich für uns von der Klägerseite gar nicht laufen.
Tatsächlich waren die Verfassungsrichter deutlich in ihren Fragen. Sie können sich nicht vorstellen, dass es gerecht zugehen könnte, wenn die Finanzämter Grundstückswerte von 1964 als Basis für die Steuer heute benutzen. Für sie stand deswegen im Vordergrund, wie könnte das bisherige System verändert werden und wie lange brauchen die Finanzämter dafür. 14 von 16 Bundesländern hatten 2016 einen Reformvorschlag gemacht, der aber bislang nicht umgesetzt wurde. 10 Jahre, so die einhellige Meinung, brauchen die Behörden, um die gut 35 Millionen Grundstücke in Deutschland neu zu bewerten. Kein Wunder, so der Staatssekretär aus dem rheinland-pfälzischen Finanzministerium Stefan Weinberg.
Die Grundsteuer ist eine Dauersteuer, die fast jeden letztendlich betrifft. Und natürlich ist dann damit auch ein relativ hoher Umstellungsaufwand verbunden.
Mehrere Experten beschrieben, wie aufwendig das wird. So auch Verena Göppert vom Deutschen Städtetag.
Das ist nicht so einfach von heute auf morgen. Man braucht entsprechend qualifiziertes Personal. Und dann muss man diese Daten an einem Punkt zusammenführen. Von den Kommunen, von den Finanzämtern, von den Liegenschaftsämtern. Und das ist sehr kompliziert. Aber diese Zeit sollte man sich auch nehmen, damit auch dieses System zukunftsfest ist. Weil dann auch nach weiteren Jahren wieder angepasst werden kann.
Die Richter hörten zu, waren aber skeptisch. In anderen Ländern Europas sei man doch auch in der Lage, jährlich die Grundstücksdaten zu aktualisieren. Hamburg und Bayern hatten 2016 beim Vorstoß der anderen Bundesländer nicht mitgemacht. Sie sind mit der Reform nicht einverstanden. Und der Hamburger Finanzsenator Peter Tschentscher warnte die Verfassungsrichter. Sie sollten besser nicht, wie in der Reform vorgesehen, auf den aktuellen Marktwert der Immobilie abstellen. Das könnte nämlich dazu führen, dass die Mieter in Großstädten auf einmal sehr hohe Grundsteuern zahlen müssten.
Es geht also darum, dass wir es vermeiden, dass Personen mit geringem Einkommen aus angestammten Quartieren, da wo sie seit vielleicht 20, 30 Jahren wohnen, vertrieben werden, weil wir eine Grundsteuer sozusagen nach den aktuellen, zum Teil auch durch Spekulation geprägten Immobilienpreisen bemessen.
Wie viele Vorgaben die Verfassungsrichter machen werden und wie viel Zeit sie den Finanzämtern für die Umstellung geben werden, das müssen sie jetzt erstmal beraten. Ein Urteil kommt frühestens in einigen Monaten.
Gigi Deppe war das über die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Grundsteuer. Wenn einer gehen will, in einer Beziehung zum Beispiel, sollte man dann versuchen, ihn zurückzuholen? Oder mal anders ausgedrückt, gibt es womöglich doch noch so etwas wie einen Exit vom Brexit? EU-Ratspräsident Tusk und Kommissionschef Juncker, die haben heute so etwas angedeutet. Falls die Briten ihre Meinung zur EU nun doch noch ändern sollten, bitteschön, die Türen sind auf. Und, wie es Donald Tusk heute formuliert hat, die Herzen weiter offen. Aus Brüssel, Ralf Siener.
EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versuchen vor der zweiten Brexit-Verhandlungsrunde alles, um die Briten in der Europäischen Union zu halten. In Kontinentaleuropa habe sich die Haltung nicht geändert. Der Verbleib der Briten in der EU sei weiterhin eine Herzensangelegenheit, lautet die Botschaft von EU-Ratspräsident Donald Tusk in Straßburg.
Here on the continent haven't had a change of heart.
Falls die Briten in Sachen Brexit ihre Meinung änderten, sind unsere Herzen weiter offen für sie, lautet die Botschaft von Donald Tusk.
Our hearts are still open to you.
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker griff in Straßburg das Angebot von Tusk an London auf.
Er hat gesagt, dass unsere Tür nach wie vor offen steht.
Und damit die Botschaft aus dem Straßburger EU-Parlament in Downing Street No. 10 auch wahrgenommen wird, fügte Juncker hinzu.
Ich hätte nicht gerne an diesem in London überhört wird.
Mit Zuckerbrot und Peitsche lautet die Strategie von Juncker und Tusk gegenüber den Briten. Sie signalisieren Theresa May, die EU-Tür für die Rückkehr stehe jederzeit offen. Weder die EU-Kommission noch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union würden einem rückkehrwilligen Großbritannien irgendwelche juristischen Hindernisse in den Weg legen. Wenn sich die Briten zum Beispiel durch ein zweites Referendum dafür entscheiden würden, doch in der EU zu bleiben. Ein solches Referendum hat ausgerechnet Nigel Farage gefordert, der engagierteste Vorkämpfer des Brexit im EU-Parlament, und zwar im britischen Sender Channel 5.
So maybe, just maybe, I'm reaching the point of thinking that we should have a second referendum.
Ein zweites Referendum, worüber, fragen überrascht die Channel 5-Moderatoren. Über die EU-Mitgliedschaft, stellt Nigel Farage unmissverständlich klar.
On EU-Membership.
Bereits Ende April vergangenen Jahres bedauerte erstmals eine relative Mehrheit der Briten die Entscheidung zum Ausstieg aus der Europäischen Union. Gegenüber der Sonntagszeitung Observer räumte der ehemalige UKIP-Anführer und Brexit-Champion Farage ein, dass die Brexit-Befürworter durch mangelnde Geschlossenheit und Absprache ihren historischen Sieg verspielen könnten. Die EU-Präsidenten Juncker und Tusk wittern diese Schwäche auf Seiten der Brexit-Befürworter. Die Schwäche kommt nicht von ungefähr. Michel Barnier, der Brexit-Unterhändler der EU-Kommission, hat sozusagen die Peitsche geschwungen und dem Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage in der letzten Woche in einem Vier-Augen-Gespräch in Brüssel klargemacht, dass es keinen Vorzugsdeal für die Briten gibt, sondern nur ein Handelsabkommen nach dem Vorbild des CETA-Freihandelsvertrages mit Kanada. Canada Dry sozusagen, ein solcher Handel. Der Vertrag würde nämlich keine Finanz- und Versicherungsdienstleistungen beinhalten. Er würde also den EU-Zugang für die City of London ausklammern und damit genau das, was die Dienstleistungsinsel Großbritannien so stark macht. Tusks Botschaft an London: Sollte die britische Regierung bei ihrer Entscheidung bleiben, die EU zu verlassen, dann werde der Brexit im März nächsten Jahres Wirklichkeit werden, mit all seinen negativen Konsequenzen. Die EU-Präsidenten Juncker und Tusk, sie arbeiten in Sachen Brexit mit Zuckerbrot und Peitsche.
Ralf Siener war das in Brüssel. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Kann es sein, dass die Finanzbehörde der Stadt Hamburg jahrelang ein anstehendes Steuerverfahren gegen die Privatbank MM Warburg verschleppt hat? Die gemeinsamen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung legen das tatsächlich nahe. Es geht dabei um Geschäfte im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal. Bei den Warburg-Bankern entstand dabei offenbar eine millionenschwere Steuerschuld. Kersten Mügge fasst zusammen.
Haben im größten Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Hamburger Finanzbehörden Steuerforderungen gegen eine Privatbank in Millionenhöhe beinahe verjähren lassen? Auf den Vorwurf wollte der Hamburger Finanzsenator Peter Tschentscher nicht näher eingehen. Der SPD-Politiker sagte dazu heute nur dies.
Das Steuergeheimnis ist strafbewehrt, es ist sehr streng und deswegen darf ich aus steuerlichen Einzelverfahren keine Informationen sozusagen in die Öffentlichkeit tragen.
In dem Fall geht es um die renommierte Privatbank MM Warburg. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung hatten erfahren, dass die Hamburger Finanzbehörden erst auf Anweisung aus dem Bundesfinanzministerium in der Sache tätig wurden und einen Steuerbescheid verschickten, kurz bevor die Forderung des Fiskus verjährt wäre. Zuvor hatte Tschentschers Finanzbehörde den Fall ein Jahr lang liegen lassen. Dieses Vorgehen kritisiert Lorenz Palte vom Hamburger Bund der Steuerzahler.
Insbesondere natürlich bei so größeren Beträgen ist es im Interesse aller Steuerzahler, dass da auch wirklich eine Gleichbehandlung erfolgt und auch große traditionsreiche Personen oder Unternehmen natürlich genauso ihren Steuerzahlungen nachkommen müssen wie Sie und ich.
Den Informationen zufolge geht es um 190 Millionen Euro für die Jahre 2007 bis 2011. MM Warburg bestätigte am Abend den Eingang des Bescheides. Darin, so die Bank, fordere das Finanzamt allerdings insgesamt nur 56 Millionen Euro. Den Zeitraum, in dem die Steuerschuld angefallen ist, benannte die Bank allerdings nicht. Entstanden ist die Forderung durch den größten Steuerskandal der Geschichte der Bundesrepublik mit einem geschätzten Gesamtschaden von mehr als 5 Milliarden Euro. Bei den sogenannten Cum-Ex-Deals haben etwa Banken um den Termin der Dividendenausschüttung herum Aktien eines Unternehmens ge- und verkauft. Die anfallende Kapitalertragssteuer konnten sie sich dann vom Fiskus zurückerstatten lassen. Die Warburg Bank erklärte in ihrer Stellungnahme, sie habe an solchen Geschäften weder direkt noch indirekt mitgewirkt. Ein Prüfbericht im Auftrag der Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht, den NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung einsehen konnten, hält es hingegen für möglich, dass sich die Bank eines Steuervergehens schuldig gemacht habe. Daher kritisiert auch der finanzpolitische Sprecher der Linken in der Hamburger Bürgerschaft, Norbert Hackbusch, dass die Steueransprüche der Stadt beinahe verjährt wären.
Die Vorwürfe, die da jetzt im Raum stehen, sind ungeheuerlich. Wir wissen, die Banken sind der absolute Treiber dieses Skandals gewesen. Das sind Steuerräuber im weißen Hemden gewesen. Die sind dringend zu verurteilen und zu verfolgen.
Die Privatbank MM Warburg erklärte in ihrer Stellungnahme zudem, dass sie gegen den Bescheid des Hamburger Finanzamts nun vorgehen werde.
Heute Morgen in Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg. Ein Schulbus kommt von der Straße ab und kracht in eine Hauswand. Die Kinder schreien, einige rennen in Panik auf die immer noch dunkle Straße. Viele von ihnen kommen aber gar nicht mehr raus aus dem Bus. 37 Kinder werden verletzt, 6 von ihnen schwer. Esther Uhrig berichtet.
Ein lauter Knall und das Ehepaar Beisel war wach.
Das ganze Haus hat gewackelt. Das war Wahnsinn. Wir wohnen im Dachgeschock und das ist Wahnsinn, was das war. Knall war. Er ist ja ungebremst ins Haus draufgefahren. Das war vielleicht kurz nach 7. Und dann Schlafanzug angelassen, angezogen und raus. Und da war es Schreiche da von den Kindern. Und dann ist ja die Haustür kaum aufgegangen vor lauter Scherben.
Der 79-Jährige und seine Frau haben geholfen, wo sie konnten.
Dann haben wir halt gesagt, sie solle doch mit reingehen. Das haben sie dann auch gemacht. Dann haben wir Wasser geholt und Gläser. Das haben sie gerne angenommen. Aber die hat dann jeder seine Mama oder Papa angerufen. Ist ja klar, wo sie sind und was passiert ist. Und das war für die Kinder war das furchtbar. Also das war wirklich die Hölle für die.
Erst als es langsam hell wurde, bot sich den Beisels das ganze Bild der Zerstörung. Der Schulbus steckte mit der gesamten Front im Erdgeschoss, keine Wand mehr, überall Scherben, weinende Kinder und an die 200 Rettungskräfte, Rotes Kreuz, THW und Feuerwehr.
Der eine hat noch gesagt von Neckargemünd, sie, wenn das Haus nicht so eine gute Mauer gehabt hätte, der wäre ja durchgerauscht bis hinten hin. Dann habe ich gesagt, ja, das Haus ist über 100 Jahre alt, also das ist noch massiv gebaut. Ne? Unsere Tochter wohnt ja in Paris und die hat es im Radio gehört und rief dann an.
Die Wucht, mit der die 36 Kinder und 6 Erwachsenen im Bus nach vorne geschleudert wurden, muss enorm gewesen sein. Auch dieses 16-jährige Mädchen wurde verletzt.
Ich habe aus dem Fenster geguckt, ich saß auf dem Fensterplatz und auf einmal habe ich nur einen Knall gehört und dann noch einen Knall. Und ich erinnere mich gar nicht mehr an meinen Sturz. Auf einmal bin ich auf dem Boden gelegen und das Licht war aus und alle haben irgendwie geschrien. Und dann haben die Ersten angefangen, die Türen aufzumachen und die ganzen Leute sind aus dem Bus ausgestiegen und so. Und dann kamen eben nach und nach die Rettungskräfte und haben uns ganz lieb versorgt.
Du hast eine riesen fette Beule auf der Stirn. Tut die weh?
Ja, also ich habe auch am Anfang mit den Schienbeinen Probleme gehabt, mit dem Laufen. Da wurde ich dann auch eben unterstützt beim Gehen. Und ja, mit der Beule, wir sind eben an die Sitze vorne dran geknallt. Wir sind auch alle umgekippt.
2 Erwachsene und 6 Kinder erlitten bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurden teilweise mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht, so der leitende Notarzt Patrick Schottmüller.
Wenn Sie sehen, wie der Bus an die Hauswand gekracht ist, ist er beinahe eingestürzt, dann können Sie sich vorstellen, dass das alles Prellungen sind. Das sind Lungenverletzungen, das sind auch Schädelverletzungen, das sind Knochenbrüche mehrfach. Und jetzt hoffen wir, dass es gut ausgeht.
Warum der Bus auf der abschüssigen Straße mitten in Eberbach außer Kontrolle geraten war und in die Hausmauer krachte, das ist noch unklar. Polizeisprecher Markus Winter.
Wir haben das Wrack des Busses, das abgeschleppt und auch sichergestellt wurde. Es ist ein Sachverständiger im Einsatz. Last but not least, unsere Kollegen vom Verkehrskommissariat in Heidelberg, die mit der Aufnahme schwerer Verkehrsunfälle tagtäglich befasst sind. Die müssen wir jetzt unsere Arbeit machen lassen und wir ermitteln natürlich in alle Richtungen. Da ist eine technische Ursache genauso denkbar wie menschliches Versagen.
Gelenkt wurde der Bus übrigens vom Fahrer eines privaten Busunternehmens. Das, heißt es von der Stadtverwaltung, sei schon seit Jahrzehnten für die Schulstrecke zuständig und nie habe es Probleme gegeben.
NDR Info und WDR 5 mit dem Echo des Tages. Schleichend und langsam wirkt die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll. Nicht nur im Meer, sondern auch an Land. Die EU-Kommission, die hat heute einen Plan vorgelegt, um den europäischen Müllberg aus Plastik endlich ja zumindest so ein bisschen kleiner zu kriegen. Wie nötig das mittlerweile ist, das macht eine kleine, einfache Zahl schon ziemlich deutlich. Denn jeder Deutsche, also Sie und ich, wir alle, jeder von uns, produziert mehr als 37 Kilo Plastikmüll pro Jahr. Malte Pieper.
Als wollte er sagen, das Thema ist eigentlich schon uralt, aber wir haben es immer noch nicht in den Griff bekommen, war EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans extra mit grauem Bart erschienen. Und er eröffnete seine Pressekonferenz auch gleich mit einem Stoßseufzer. Wir können nicht ohne Plastik leben, aber es kann uns umbringen, wenn wir nicht endlich handeln.
We can't live without them.
But we can be killed by them if we don't change our policies.
Und so hat die EU-Kommission sich nicht gescheut, aus einem eigentlich alten Schuh gleich eine öffentlichkeitswirksame Kampagne zu schustern. Mehr Recycling, mehr Wiederverwertung lautet das Motto, das sie ganz Europa verordnen will. Denn auch immer landet in der EU mehr als 2/3 des Plastiks auf Müllkippen und in Müllverbrennungsanlagen, statt daraus neue Produkte herzustellen. Doch damit ist es nicht getan. Denn immense Mengen Plastikmüll werden noch weiterhin in den Meeren entsorgt. Die EU-Kommission rechnet, dass allein jede Sekunde 700 Kilo Plastik irgendwo auf der Erde in den Ozean landen. Mit verheerenden Folgen. Bevor eine Plastiktüte beispielsweise sich im Wasser völlig zersetzt, zerfällt sie erst einmal in kleinste Stückchen, sogenanntes Mikroplastik. Und dieses Mikroplastik, diese winzigen Plastikteilchen, die wurden bereits in Muscheln, Würmern, Fischen oder Seevögeln gefunden. Die Vorstellung, dass wir inzwischen Mikroplastik atmen oder trinken, dass wir das Zeug inzwischen wirklich überall in jedem Lebewesen auf der Welt finden, selbst in Eisbären am Nordpol, die ist erschreckend. Aber einfach zu sagen, Plastik muss weg, das ist ja auch nicht umsetzbar. Deshalb müssen wir es hinbekommen, dass es einfach profitabel ist, Plastik zu recyceln und wiederzuverwenden. Aber dieses Mikroplastik, die extrem kleinen Plastikteilchen, werden zum Beispiel auch in Kosmetika verwendet. Um das zu beenden, um hier auf alternative Stoffe zu setzen, will die EU-Kommission Millionen in die Forschung investieren. Außerdem sollen bis 2030 alle Kunststoffverpackungen überhaupt erst einmal recyclingfähig sein. Das ist heute noch nicht Standard. Mit anderen Worten, es soll gewissermaßen ein Dreiklang werden. Bessere Mülltrennung, mehr Recycling, mehr Forschung, aber auch mehr Vermeidung. Das sei schließlich ganz einfach. Seit einzelne Länder, auch in Deutschland, dazu übergegangen seien, Plastiktüten nicht mehr kostenlos abzugeben, seitdem sinke deren Verbrauch deutlich. Hier müssen wir ansetzen, fordert Kommissionsvizepräsident Timmermans. Und fordert mehr Aufklärung. Wenn Ihre Kinder wieder einen Plastikstrohhalm haben wollen und Sie erklären denen, dass man nur Sekunden benötigt, um ihn herzustellen, dass es aber über 500 Jahre braucht, bis er in der Umwelt zerfällt, dann werden Ihre Kinder keinen Strohhalm mehr wollen. In den kommenden Monaten will die EU-Kommission nun mit dem Europaparlament und den Mitgliedstaaten verhandeln, wann und wie konkret ihre Vorstellungen umgesetzt werden sollen. Nicht auf der Agenda steht übrigens ausdrücklich eine Steuer auf Plastik, wie Haushaltskommissar Oettinger sie kürzlich vorgeschlagen hatte. Das bringt doch langfristig nichts, heißt es jetzt. Wir wollen das Plastik ja deutlich einschränken und nicht damit auch noch Geld verdienen.
Das europäische Maßnahmenpaket gegen den Plastikmüll, das war Malte Pieper aus Brüssel. Zum Schluss im Echo des Tages gucken wir jetzt noch einmal auf ein ganz besonderes Wort. Das Wort ist aus den USA zu uns gekommen. Eine Sprecherin von US-Präsident Trump hat es kreiert vor knapp einem Jahr in dem öffentlichen Streit darüber, wie viele Menschen denn nun bei der Amtseinführung von Donald Trump dabei waren. Als ihr vorgehalten wurde, sie würde falsche Zahlen verbreiten, sprach Kellyanne Conway damals von alternativen Fakten. Dieser Begriff ist nun auch in Deutschland zum Unwort des Jahres gekürt worden. Die Germanistin und Sprecherin der Unwort-Jury in Darmstadt sagt, warum.
Die Bezeichnung alternative Fakten ist der verschleiernde und irreführende Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen. Wir wollen mit diesem Unwort, wie mit allen, eigentlich versuchen, einerseits zum Nachdenken über öffentlichen Sprachgebrauch anzuregen. Und alternative Fakten ist insofern ein bisschen ein Sonderfall, als es tatsächlich in Deutschland nicht um das Wort selbst geht, sondern um die Praxis, die man damit verbindet. Und das hat aber natürlich auch was mit Sprache und Kommunikation zu tun.
Soweit die Jury-Sprecherin, die Germanistin, zu diesem Unwort des Jahres. Ganz und gar kein alternativer Fakt ist die Tatsache, dass auch diese Sendung jetzt wieder zu Ende geht. Das war das Echo des Tages an diesem Dienstag, dem 16. Januar. Am Mikrofon war Tim Krohn. Schönen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.